Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue um Themen rund um das Thema Jugendfußball, sei es das Coaching, sei es wie man seine Mannschaft idealerweise aufstellt, wie man mit seinem Jugendleiter umgeht oder wie man Talente am besten entwickelt. Und diese Woche sitzt auch wieder, mir zumindest digital, mir gegenüber der Sakko. Hallo Sakko.
Servus.
Und wir besprechen heute zwei Zuschauerthemen bzw. zwei Zuschauerwünsche und Fragen. Und zwar ist die erste Frage, da geht es um das Thema, wie ist denn der Wechsel vom Foninho bzw. den neuen Kleinfeldformaten hin zum 5 gegen 5 bzw. 7 gegen 7 zu gestalten? Dazu vielleicht für dich, wenn du das jetzt noch nicht gehört hast oder dich fragst, warum genau dieses Format. Wir haben zwei Episoden schon darüber gemacht, wie man den Wechsel ins Kompaktfeld gestaltet und dann noch, wie man den Wechsel ins Großfeld gestaltet. Kannst du dir gerne anhören, packe ich auch nochmal in die Shownotes oder du schaust einfach in der Timeline ein bisschen weiter unten. Und bei der zweiten Frage geht's um das Thema Heterogenität in der Mannschaft. Also was passiert, wenn ich Spieler oder Spielerin habe, die leistungstechnisch extrem abfallen. Wie kann man damit umgehen? Sakko und ich besprechen das mal und geben euch ein paar oder dir ein paar Hinweise mit. Bevor wir reinstarten, Sakko, du darfst gleich loslegen. Bevor wir reinstarten, hier nochmal der Hinweis, kommentier doch bitte mal unseren Podcast bei Apple Podcast oder folge uns bei Spotify. Gerne auch eine Bewertung, idealerweise natürlich 5 Sterne abgeben. Das freut uns und das freut auch die Leute, die uns dadurch dann finden und vielleicht ein besseres Training machen im Kinder- und Jugendfußball. Sakko, ich hätte gesagt, wir starten mit dem ersten Thema.
Yes, also die Frage hat sich ja auf den Wechsel von diesem Foninho und so, wie ich den zweiten Teil verstanden habe, der Frage, auf dieses Forminho und dann auf 7 gegen 7, oder? So war das gedacht.
So habe ich es auch verstanden, ja.
Okay, weil ich war mir nicht sicher, ob ein 4 plus 1 gemeint ist. Also ein 5 gegen 5 dann mit 4 Feldspielern, einem Torwart. Das könnte nämlich auch sein. Macht aber in Summe nicht so einen großen Unterschied, ob wir dann 4 plus 1 spielen oder 6 plus 1 in diesem 7 gegen 7 D-Jugendformat, so wie es da beschrieben wurde. Denn für mich ist da genau das Gleiche, was wir bei den anderen Wechseln ja auch hatten. Was ich nicht machen muss, ist meine Mannschaft vorbereiten, dass sie quasi als F-Jugend-Jahrgang, die eigentlich noch Foninho spielen, dass wir da schon so ein paar Spiele im 5 gegen 5 oder 7 gegen 7 einstreuen, damit sie sich dran gewöhnen. Das ist immer noch Quatsch, denn ich habe 2 Jahre Zeit, in dieser neuen Spielform zu spielen und das ja aber auch nur am Wochenende. Dazu sagen wir ja auch immer, nur weil der Verband vorgibt, am Wochenende in einem bestimmten Format zu spielen, heißt es nicht, dass das gut ist. Und dem alles unterzuordnen, bedeutet sich halt im Zweifelsfall auch einer schlechten Vorgabe unterzuordnen seitens des Verbands. Und das wiederum macht keinen Sinn. Wir sehen ja jetzt, wo wir angekommen sind. Also kleine Spielformen haben ja vor 20 Jahren auch schon Sinn gemacht. Da wurde aber in der D-Jugend noch 11 gegen 11 gespielt. Und hätte ich da, also wenn wir heute das machen, da wird jeder sagen, ja, spinnt ja eigentlich große Felder und zu viele Kinder und sowas. Und deswegen glaube ich immer so ein bisschen auch kritisch sein den Spielformen gegenüber, die so als Standard gelten, hilft, weil ich mich in der Trainingsplanung ja immer davon lösen kann. So, was heißt das jetzt ganz konkret? Ich würde im Foninho die Sachen coachen, die im Foninho coachbar sind. Und das sind weiterhin einfach einfache taktische Prinzipien. Ich habe mal so ein paar mitgebracht für die Zuhörer, damit man sich das besser vorstellen kann, was da relevant sein kann. Wir haben ja unsere Spielphasen aufgeteilt in ein alternatives Spielphasenmodell, das aus Kinderperspektive gedacht ist. Heißt, klassisches Spielphasenmodell ist eigener Ballbesitz, gegnerischer Ballbesitz, Umschalt nach Ballgewinn, Umschalt nach Ballverlust. Wir haben es ja umgemodelt und denken das aus der Perspektive des Kindes. Heißt, ich habe den Ball, mein Mitspieler hat den Ball, mein Gegenspieler hat den Ball und die gegnerische Mannschaft hat den Ball. Wenn wir uns jetzt in der Spielphase bewegen, meine Mannschaft hat den Ball, also ich bin ein Mitspieler und mein Mitspieler hat irgendwo den Ball. Da gibt es verschiedene taktische Prinzipien, an die ich mich halten kann, damit wir, das wird aber zu groß, aber spielphilosophiegerecht spielen, damit wir, und da finde ich den Begriff immer noch gut, Team Intention, dass wir alle die gleiche Teamintention haben. Also was wollen wir als Mannschaft gerade tun, weil dann funktioniert das Zusammenspiel auch besser. Dafür brauchen wir eine klare Linie und klare Linie entsteht auch durch klares Coaching im Training, durch klare Spielformen und so weiter. Darauf möchte ich aber heute gar nicht eingehen. So, jetzt sind wir angekommen bei dem Prinzip und es könnte zum Beispiel sein, wie ich sorge für Gefahr in Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das und wie macht ein Spieler als 7-8-Jähriger das? Und da könnte man das Thema nehmen, Läufe in die Tiefe suchen oder in Tornähe gefährliche Räume besetzen. Ja, beim Foninho ist es relativ klar, wo die gefährlichen Räume sind, nämlich bei diesen zwei Toren, wo ich hin muss. Wenn ich nur ein zentrales Tor habe, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil der Raum davor sehr verdichtet ist. Und wenn ich mich auch noch dazu stelle, dann handle ich eigentlich eher negativ für unsere Teamintention als positiv. Beim Foninho ist oft so, der Ball ist links, alle Gegner sind links und rechts ist noch ein Tor frei. Heißt, ich bin in Tornähe, gefährlicher Raum ist eigentlich direkt vor diesem Tor. Und dann kann ich ihn reinschieben mit dem ersten Kontakt. Das wäre eine Möglichkeit, was ich coachen könnte. Oder eben das Thema, ich schaffe Anspielmöglichkeiten, ein weiteres Prinzip. Und hier haben wir sowas wie Passlinien suchen. Und eine Passlinie ist ja immer eine gedachte Linie zwischen meinem Mitspieler, der den Ball hat, und mir. Und niemand darf auf dieser Linie zwischen ihm und mir draufstehen. Weil wenn jemand da draufsteht, dann bin ich nicht anspielbar. Für Kinder ja super schwierig, dieses Thema Passfenster, Freilaufen und so weiter. Deswegen haben wir das ja zu Passlinien umgemünzt. So sage ich, ich muss mir nur eine direkte Verbindung vorstellen. Und wenn jemand da draufsteht, dann ist die Linie kaputt. Und dann geht's nicht, ich muss mir eine neue Linie suchen. So, jetzt habe ich Spielaufbauthemen sozusagen drin, was ich in einem Foninho-Format im 3 gegen 3 sinnvoll coachen kann, weil es von der Komplexität her reduziert ist und weil es trotzdem hilft, das Spiel zu gewinnen. Weil darum geht es ja am Ende immer noch. Also auch im Foninho geht es ja darum, dann das Spiel zu gewinnen für die Kinder. Und ich kann dir mit diesen Coachings helfen und das ist der große Vorteil, das bleibt alles relevant, sobald wir auf ein 5 gegen 5 oder 7 gegen 7 wechseln. Gefühlt 8 von 10 E-Jugendtrainern beschweren sich darüber, dass im Spielaufbau das halt nicht so richtig funktioniert. Ja, die können sich nicht richtig freilaufen, die können von hinten nicht rausspielen. Foninho ist prädestiniert dafür, genau diese Sachen zu lernen. Und wenn ich meinen Fokus im Coaching darauf lege, was ich da drin lernen kann, dann bekomme ich den dynamischen Spielaufbau wahrscheinlich aller E-Jugenden hin, im Umkreis von 100 Kilometern. Wenn die das im 3 gegen 3 mit den 4 Toren schon gut machen, dann gewinne ich in allerlei Hinsicht, auch in größeren Spielformaten. Und als allerletztes, bevor du ansetzt, noch die grundsätzliche Idee, wenn wir Foninho aktiv spielen, dann werden wir auch dieses Thema Anschluss halten beispielsweise. Also wenn der Ball vorne ist, dass wir nicht einen haben, der hinten steht, dann kommen wir auch hier in mannschaftsgruppentaktische Muster rein, die relevant bleiben. Und vor allem haben wir eine hohe Aktivität. Und auch das, also ich habe das mal, glaube ich, auch in der Podcast-Folge gesagt, schon länger her. Ich habe das Gefühl, dass man die Spielklassenunterschiede jetzt in der D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend-Staffel daran erkennt, wie viele Spieler sich gleichzeitig auf dem Feld bewegen. Weil man feststellt, dass auf niedrigerem Niveau sehr viele Spieler stehen oder nur gehen. Und je höher das Niveau wird, desto mehr passiert gleichzeitig. Und das beim Foninho schon reinzubekommen, und auch dafür ist die Form prädestiniert, dass niemand keine Aufgabe hat. Also, dass jeder zu jedem Zeitpunkt eigentlich etwas zu tun hat. Und durch den Raum so zu tun, dass es möglichst schnell passiert. Also wenn ich eine Mannschaft habe, die im Foninho gut spielt, dann würde ich mir 0, gar keine Sorgen machen, dass der Übertrag irgendwann auf größere Zahlenverhältnisse nicht gelingt, weil die Grundlagen setze ich in dieser kleinen Spielform.
Das ist ja auch genau der Punkt, den wir bei den anderen beiden Episoden schon gemacht haben. Es ist kein 9 gegen 9 oder es ist kein 11 gegen 11, was du spielst oder trainierst, sondern es bleibt weiterhin ein im Zahlenverhältnis 1 gegen 1, 2 gegen 1, 1 gegen 2. Und vor allem im Funinho, das ist ja auch der Gedanke, wieso es dieses Format gibt, ist es ja, dass du möglichst viel Aktivität ohne Ball generierst, weil sich eben keiner rausnehmen kann. Aber viel zu oft sieht man selbst bei Mannschaften, die seit 4 Jahren Funinho spielen, dass einer halt dribbelt und die anderen zwei stehen einfach nur extrem breit und gucken, was passiert. So. Und idealerweise hast du natürlich eine dauerhafte Aktivität. Jeder bewegt sich ein bisschen. Da geht es ja dann nicht drum, irgendwo hinzurennen, damit hingerannt ist, sondern einfach zu gucken, okay, was kann ich für eine neue Situation schaffen oder wie kann ich meinem Gegenspieler vor eine neue Aufgabe oder vor eine neue Challenge irgendwie stellen. Und das Beispiel, das du jetzt aufgemacht hast mit dieser Zielstrebigkeit Richtung gegnerisches Tor, wäre was, und das ist mein Steckenpferd-Thema, ist dieses Gefahr Richtung Strafraum ausstrahlen. Und das sind halt für meine Außenspieler und für meine Spieler auf der 8, auf der 9, auf der 10, sind das halt Läufe in die Tiefe rein hinter die Kette. Immer, immer wieder. Und ich laufe 8-mal blind hinter die Kette, beziehungsweise unnötig hinter die Kette, aber das 9. Mal kommt dieser Ball durch. So. Und der Klassiker, den man dann immer sieht, egal ob das jetzt in einem Fünferfeld ist, oftmals auch in Funinho, weil es an sich wieder das gleiche Thema ist, es wird immer in so einem U gespielt, wie so beim Handball. Also man spielt immer irgendwie von links vorne, spielt mal hinten wieder, löst die Situation auf, spielt nach rechts und es passiert nichts. Und es passiert eben genau deshalb, weil das, was du beschrieben hast, wir keine Passlinien suchen. Und wenn wir die Passlinie suchen, dann suchen wir sie nur nach hinten. Und keiner läuft aber mal in die Tiefe und dass die Passlinie eben zwischen Innenverteidiger oder zwischen Verteidiger und Außenverteidiger läuft. So. Und wenn ich das hinbekomme, im 3 gegen 3, im 4 gegen 4, dann muss ich mir auch keine Sorgen machen auf ein größeres Feld, auf den Übertrag ins 7 gegen 7, weil die genau die gleichen Themen, die du jetzt schon angesprochen hast, da auch greifen.
Und dazu kommt noch zu diesen klassischen Spielformen, also zur klassischen Spielform des Funinho / Minifußball / 3 gegen 3 auf 4 Tore, dass wir verschiedene Varianten spielen können. Heißt, ich kann ja bestimmte Themen akzentuieren, indem ich mich für eine bestimmte Variante entscheide. Es gibt ja das Funinho mit tiefen Anspielern beispielsweise. Also jeweils, die Mannschaften stellen jeweils einen Anspieler in die Torschusszone beim Gegner. Und wir spielen im Feld quasi in 2 gegen 2 und haben aber immer einen, der tief steht. So, dadurch habe ich diesen Blick in die Tiefe, den tiefen Pass, ich habe das Freilaufverhalten des Spielers, der vorne in der Schusszone steht, ich habe seine Positionierung, seinen ersten Kontakt, weil der ja auch nicht unendlich viel Zeit hat, ein Tor zu machen, und dann, und das wird, glaube ich, oft vergessen, habe ich für die gegnerische Mannschaft Gegenpressing als ultra wichtiges Thema, weil wenn wir den Ball verlieren und nicht gleich Druck machen, dann spielt er einfach den Ball in die tiefe Zone und dann fällt ein Tor. Heißt, wir müssen sofort hier ins Verteidigen kommen. Heißt, wenn ich Gegenpressing trainieren wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich von hinten mit tiefen Anspielern spielen, weil wir dadurch schnell ins Verteidigen kommen müssen, um die Passwege da in die Tiefe nicht zu öffnen. Das auf der einen Seite, dann haben wir noch sowas wie Konterbälle, also dass wir rechts und links Bälle platzieren, fürs schnelle Umschalten, auch im Kopf, genial. Auch das, weil sich da 9 von 10 Trainer darüber beschweren, dass ihre Mannschaft nicht schnell genug umschaltet oder schnell genug im Kopf ist und die anderen sind ja abgewichster und abgebrühter und ja, dann spiele ich halt von ihnen mit Konterbällen 3 Wochen lang und dann ist meine Mannschaft im Kopf wahrscheinlich doppelt so schnell wie davor. Oder auch sowas wie Tore zählen nur aus der eigenen Hälfte. Wird oft ja nicht gemacht, also als Trainer regt uns das auf, wenn wir aus einer größeren Distanz aufs Tor schießen, aber es ist auch cool, was passiert, wenn wir nur noch Tore aus der Distanz erlauben. Ich mache das auch gerne bei älteren Teams, weil wir sonst dieses Durchkombinieren immer bis vorne, bis kurz vors Tor haben. Und wenn wir aber den bewusst die Aufgabe mal stellen, eben so Passfenster zu suchen, zu schießen, wenn das Tor frei ist, wenn ich die Möglichkeit habe, da so ein bisschen geil sein, auch auf den Abschluss, wird oft ja vergessen, weil wir uns in diesem Passen und Dribbeln verlieren.
Der Klassiker ist ja, du spielst doppelter 16er, irgendwie in 4 gegen 4, 5 gegen 5 und du spielst 5 Minuten und es fällt ein Tor, weil irgendwie keiner die Eier hat oder keiner irgendwie, ja, sich da irgendwie, so wie du sagst, die Gier hat, Richtung Tor zu gehen und aufs Tor zu schießen. Und das ist ja immer noch eine Situation, also 16 Meter am Strafraumeck oder weiter zentral, ist ja eine perfekte Abschlusssituation.
Ja, absolut.
Wie würdest du das Thema, das hatten wir jetzt beim Wechsel aufs Großfeld auch schon mal gehabt, wie würdest du denn mit den Räumen umgehen? Gibt es da für dich irgendwas, auf das du achten würdest? Also würdest du deine Spielformgröße anpassen? Würdest du mal eine Spielform machen, die ein bisschen größer wird, also ein bisschen Spielraum näher? Ich hatte es diese Woche mit einem gemeinsamen Freund von uns, der im NLZ-Trainer ist, Der hatte mich das gefragt und ich habe gesagt, witzig, dass du anrufst. Ich habe mir im Laufe des Tages genau die gleichen Gedanken gemacht, weil ihm ging es darum, er möchte oder er macht es auch schon, dass er einmal die Woche in spielnahen Räumen trainiert. Also das, was wir hatten mit, ich habe mehr Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Ich habe mehr, ein besseres Gefühl für diese lange Distanz, die ich auch mal passen oder erlaufen muss. Wie siehst du das im Wechsel vom Kleinfeld oder vom Foninho vor Ninho 5 gegen 5 ins 7 gegen 7?
Also auch hier gilt für mich wieder der gleiche Grundsatz. Ich würde das im 5 gegen 5 nicht vorbereiten. Also das ist kein 5 gegen 5 Thema sozusagen, 7 gegen 7 zu spielen. Sondern es wäre erst ab dem Zeitpunkt, ab dem das die Anforderung in einem Wettkampf ist, wäre das eine mögliche Überlegung. Das möchte ich, also in meiner Welt möchte ich es nur nochmal ganz klar feststellen, dass ich das ja dann nur deswegen spiele, damit sie am Wochenende eben nicht überfordert sind und Lösungen für das haben, womit sie da konfrontiert sind. Grundsätzlich finde ich den Gedanken okay, zu sagen, wir nehmen tendenziell größere Räume, weil wir im Training ja sehr klein trainieren. Warum trainieren wir so klein? Da gibt es ja einmal den Ansatz, die sollen im Training weniger Zeit haben, damit der Wettkampf sich, ich glaube, wer war das, Thomas Tuchel oder ein Trainer hat das gesagt, also wir trainieren in so kleinen Räumen, dass sich der Wettkampf wie Erholung anfühlt. Und ja, das glaube ich nur bedingt, jetzt auch vor allem im Kinderbereich, kommen wir da gar nicht rein, weil der Wettkampf andere Mechanismen als nur Räume hat, die dazu führen, dass die Intensität trotzdem höher ist. Ich glaube, für manche Themen kann das gut passen. Mir fällt da so Thema Abseitslinie ein. Also dann, wenn sie eingeführt wird, finde ich es okay, zum Beispiel mit einer Abseitslinie auch im Training Spielform mal zu versehen. Aber nicht, um sie auf das Thema Abseits vorzubereiten, sondern weil die Abseitslinie selbst ja eine Provokationsregel ist. Also dadurch verhalten sich Spieler ja anders und müssen sich anders verhalten. Heißt, wenn ich sowas wie Läufe in die Tiefe habe, als Thema und als Coachingpunkt, dann würde ich gerne mit einer Abseitslinie spielen, auch schon mit einer E-Jugend. Oder also entweder Abseits als normale Abseitsregel oder eine Abseitslinie wie beim Eishockey. Eishockey-Abseits heißt das, glaube ich, dann als Fußballtrainer. Heißt, wo ich eine bestimmte Höhe habe, die ich nicht überschreiten darf, unabhängig davon, aber wo der Gegner steht in dem Moment.
Das lässt sich ja super auch im Foninho abbilden. Du nimmst einfach die Schusszone und sagst, das ist ab sofort die Abseitslinie. Also wenn man es sich ganz einfach machen möchte, auch in einem 3 gegen 3 oder in einem 2 gegen 2.
Ja, oder wenn du dieses Thema Läufe in die Tiefe und sowas hast, kannst du auch die Mittellinie nehmen. Also dann dürfte die Mittellinie noch überdribbelt werden oder der Ball muss die Mittellinie überkreuzen und erst danach dürfen wir nachlaufen. Hätte den gleichen Effekt und dann könntest du quasi Foninho mit Abseits spielen in der F-Jugend. Und wenn du jetzt so willst, dann würdest du darauf oder damit ja vorbereiten. Wenn ich es spielen wollen würde, wird es dann aber wiederum womöglich Sinn machen, das Feld etwas tiefer zu machen, damit wir überhaupt den Raum haben, weil eben die Dosierung des Passes noch nicht so gut funktioniert und die vielleicht eher zu fest draufhauen. Also vor allem, wenn ich jetzt an Kunstrasenplätze denke, dass ich am Anfang, um es zu vereinfachen, Mittellinie, Abseitslinie, dafür spielen wir auf ein tieferes Feld. Ja, dass es nicht so sehr bestraft wird, wenn ich eben den Pass noch nicht dosieren kann. Und da, ich glaube, damit würde ich mit den Größen spielen, dass die Kids in die Umsetzung kommen von diesen Provokationsregeln, ohne bestraft zu werden dafür, dass sie es versuchen. Und da kann Feldgröße helfen. Genauso irgendwie, keine Ahnung, wenn dann später Spielverlagerung Thema sind, macht es vielleicht keinen Sinn, ein sehr schmales Feld zu wählen, weil dann selbst bei erfolgreicher Spielverlagerung das positive Ergebnis gar nicht so sehr benutzt wird. Da fällt mir ein, eine Spielform, die ich gespielt habe. Ich habe mal so ein C-Jugendtraining für einen Trainerkollegen gemacht, weil wir auch uns über Inhalte ausgetauscht haben. Er hat mich gefragt, ob ich dazugehen kann. Und sage ich, jupp, mache ich. Da ging es auch um Spielverlagerung dann. Was ich gemacht hatte, das war jetzt eher niedrigeres Leistungsniveau, ist in den Außenzonen, Tabuzonen einzurichten, so der Klassiker. Und da war es aber für mich, wenn du als Mitspieler den Ball bekommst in der Tabuzone, dann hast du 3 Sekunden ohne Gegner. Und danach ist die Tabuzone wie aufgelöst. Heißt, Ball kam rein und ich habe dann immer runtergezählt, 3, 2, 1. Und dann dadurch hattest du nach der Spielverlagerung sofort dieses extreme Anstechen, Andribbeln nach vorne, weil er 3 Sekunden einfach ohne Probleme nach vorne laufen durfte. Mhm. Und sowas ist ganz geil. Könntest du eigentlich auch in Spuren einziehen, fällt mir ein. Also wenn du diese 5 Spuren hast, dass du sagst, okay, wenn eine Spur überspielt wird, dann hast du immer 3 Sekunden Tabuzone. Dadurch würdest du in so Anstechgeschichten kommen. Okay, ich hab's gehört, wir schweifen etwas ab. Mir sind aber auf jeden Fall neue Trainingsformen eingefallen. Um das zusammenzufassen, größere Räume finde ich gut, wenn sie das Trainingsziel unterstützen und die Spieler eben nicht, also der kleine Raum den Spieler bestrafen würde und der größere Raum den Spieler belohnen würde für sein gleiches Verhalten.
Okay, lass uns mal das Thema wechseln. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was mitgeben. Jetzt wurde mir sehr detailliert. Ich glaube, es lohnt sich aber auch die anderen Episoden von uns einfach anzuhören. Da gibt es immer wieder, glaube ich, Sachen, die man rausziehen kann von den Jungs 7 gegen 7.
Wenn man ganz genau hinhört, dann findet man ab und zu was, das man mitnehmen kann.
Also generell ist es ja so, für Leute, die jetzt den Podcast hören und nicht wissen, was wir sonst machen, wir haben ja eine kostenlose Videoplattform. Da ist sowieso Anlaufstelle Nummer 1 unter training.advance.football. Einfach mal reinschauen, da gibt es genug Inhalte. Kommen wir zur zweiten Frage und ich lese die mal vor, die ist ein bisschen länger. Hallo ihr beiden, mein Name ist Jörn, ich bin Trainer einer D-Junioren-Mannschaft. Euren Podcast höre ich regelmäßig und meist mit Begeisterung. Viele Themen konnte ich schon mit Erfolg umsetzen, sodass ich trotz der mitgliederstärkeren Konkurrenz ein durchaus ambitioniertes Team stellen kann. Geringe Kadergröße ist eines meiner Hauptprobleme, sodass viel Augenmerk in die Breite geht, um keine Kinder zu verlieren. So habe ich durchaus auch korpulente Kinder im Team, welche nun, wo das Spiel deutlich athletischer und schneller wird, ihre Probleme bekommen. So, meine Frage bzw. mein Thema wäre, wie gehe ich damit um? Insbesondere, wo positioniert man ein langsames, konditionell schwächeres, in Anführungszeichen, Kind im Spielsystem? Nur zum Verständnis, fußballerisch gibt es nichts zu bemängeln, sie können zocken und sind auch spielintelligent. Doch egal, ob außen, zentral, vorn, mittig oder hinten, es gibt aufgrund der Defizite immer Konflikte mit dem System oder den Mitspielern. Und mit dem Trainer wahrscheinlich. Von der Spielphilosophie verbietet sich Lauftraining oder Ähnliches und allein aufgrund der vorhandenen fußballerischen Qualität und der Kadergröße darf, kann und will ich diese Kinder natürlich nicht verlieren. Es muss also eine Rolle, Funktion oder Position gefunden werden, die passt. Was meint ihr dazu? Liebe Grüße aus Brandenburg. Sako. Athletische Defizite.
Die Frage
kennst du dich aus?
Also früher war es, der Dicke muss ins Tor. Hört sich so an, als ob er 4 Torhüter in seiner Mannschaft hat. Spaß beiseite. Ist, glaube ich, auch, also ich finde es erstmal, die Intention der Frage finde ich schön, muss ich schon sagen. Weil das Thema ist, also für wie viele andere Trainer wäre selbst in der niedrigsten Klasse, aber du hast eine halbwegs ambitionierte Mannschaft und du suchst dir einfach noch 1, 2 bessere Spieler von woanders. Die werden ja bei dir spielen wollen. Deswegen finde ich es erstmal cool, dass sich überhaupt damit auseinandergesetzt wird. Was mache ich mit dem Kind, das einfach leistungstechnisch aktuell hinten dran hängt? Und auch da ist es heute de facto und statistisch nun mal häufiger der Fall, dass wir übergewichtige Kinder haben. Kinder mit Beweglichkeitsproblemen, mit Kraftproblemen, die ja immer häufiger irgendwie auch behandelt werden müssen, weil der Körper gar nicht dieses Gewicht bewegen kann. Das Ding ist halt, wie viele Möglichkeiten, das zu verändern, habe ich als Trainer? Und da sind mir sehr, sehr, sehr die Hände gebunden. ich habe den Spieler ein, zwei, maximal dreimal die Woche da und der ist korpulent, weil er ja bestimmte Verhaltensweisen hat, bestimmte Gewohnheiten hat. Und die hat er auch nicht selber entwickelt, sondern von seinen Eltern in der Regel mitbekommen. Und da wäre eigentlich das, wo man ansetzen müsste, wenn man das Problem im Kern beheben will. Weil sonst, das sage ich eigentlich immer ganz gerne, und das ist auch der Begriff, der in meinen Augen am besten passt, sonst betreibe ich einfach nur Schadensbegrenzung. Nämlich den Versuchen bei Laune zu halten, so lang wie es nur geht. Und dann wird er trotzdem irgendwann aufhören, weil er einfach merkt, er kommt nicht mehr hinterher. Und das ist das große Problem. Und das werde ich fast nicht und nie vermeiden können, weil da ist eine Gruppe, eine soziale Gruppe zusammen, eben diese Kinder. Und die sind hart und hart auch im Feedback. Und die Frustration baut sich auf. Ich kann das gar nicht alles moderieren als Trainer, vor allem, wenn ich dann auch noch alleine bin, Breitensport und so weiter. Also super schwierig. Und deswegen würde ich mir nicht die ganze Verantwortung aufbürden, zu sagen, ich muss das jetzt verändern. Deswegen ist meine Empfehlung vielleicht gar nicht so sehr taktischer Natur. Also ich würde sagen, lass ihn spielen. Der soll einfach mitkicken, wie alle anderen auch. Und dann gibt es halt Sachen, die er noch nicht so gut macht wie die anderen. Ich kann das natürlich jetzt vielleicht abfedern, indem ich sage, okay, ich würde ihn halt vielleicht in einem, jetzt D-Jugend 9 gegen 9 denke, in einem 3-3-2 nicht auf die zentrale Zehnerposition stellen, weil ich weiß, dass ich dann gegen den Ball immer eine Lücke habe, was auch immer, weil er halt nicht hinterherkommt, sondern wird gucken, dass ich seine Position kompensieren kann durch jemand anderen, der laufstark ist vielleicht und da ein Profil hat, das das unterstützt. So, das sind so die ersten Gedanken, die mir halt dazu einfallen. Ja, aber grundsätzlich wird es, glaube ich, an einer anderen Stelle mehr Sinn machen. Ist aber die Frage, wie viel bürde ich mir auf als Trainer? Also gehe ich jetzt wirklich in das Gespräch mit den Eltern, die im Zweifelsfall auch korpulent sind, um ihnen zu sagen, dass würde die ganze Familie ihre Ernährung umstellen soll, weil sonst ihr Sohn bei mir bald nicht mehr spielt in der D-Jugend. Ich glaube, da ist mehr Konflikt vorprogrammiert als irgendeine Form von friedvoller Lösung. Ja, so mal meine ersten Gedanken. Gib mir mal noch einen Moment, um drüber nachzudenken.
Ich sehe es auch in der ähnlichen Richtung. Du bist natürlich limitiert als Trainer in dem, wie du wirksam werden kannst, auch gegenüber der Familie. Ich bin der Meinung, so wie du gesagt hast, man muss ihn bei Laune halten oder die Spieler bei Laune halten, weil ich glaube, gerade dieser D-Jugendbereich, wenn es dann in die C-Jugend geht, so ein Bereich ist, wo sich auch, also wo nicht nur die Pubertät reinkickt im Sinne von, was körperlich passiert, sondern auch, wo dieses Thema, je nach Umfeld, Ernährung und was für seinen Körper tut, ja so das erste Mal aufkommt. Also dieses klassische, ich esse jetzt nur noch Magerquark oder ich gehe jetzt ins Fitti mit meinen Kumpels oder so. Und wenn man es da schafft, eben den zu vermitteln, schau mal, Sport ist geil und sich zu bewegen ist cool, dass das dann, wenn man das lange genug betreibt und dann auch positiv behaftet, dass es sich Auswirkungen hat auf den CBA-Jugendbereich. Und dann kriege ich sie wieder. So, also das wäre so die einzige Hoffnung. Taktisch, systemrelevant, da irgendwas zu ändern, sehe ich auch schwierig. Du könntest aus der Not eine Tugend machen, indem du sagst, naja, du hast halt einen Spieler, der extrem für Breite sorgt, indem du ihn halt rechts oder links außen. Naja, Breite.
Ja, deswegen lache ich, aber da fällt mir ein, was Julian Nagelsmann, ich glaube, der hat das mal faules Umschalten genannt. Du hast quasi tiefe Anspieler. Also es sind die halt einfach nicht mehr zurücklaufen sozusagen. Ich glaube, er hat es positiv geframed, indem er es faules Umschalten genannt hat. Heißt, ihn vorne reinzustellen und nicht mit der Intention so, der muss gegen den Ball arbeiten, sondern mit der Intention, sobald wir den Ball gewinnen, haben wir sofort jemanden, der vorne den Ball festmacht. Könnte das Ganze wieder positiver in ein neues Bild rücken.
Ja, ich würde ihn eben nicht vorne reinstellen, sondern ich würde ihn auf die Seite stellen. Um dann sozusagen Breite zu schaffen auf dem Spielfeld. Und wenn der schon ein bisschen dribbeln kann, dann kann er den Ball ja festmachen, gewinnt vielleicht ein 1 gegen 1 am Flügel und dann muss er halt den Ball weiterspielen. Das wäre so eine Option, aber mehr sehe ich tatsächlich auch nicht, was man da jetzt groß machen könnte als Trainer, in meinen Augen.
Wenn ich jetzt sehr, sehr motiviert wäre, als ehrenamtlicher Trainer und meine Verantwortung als größer wahrnehme als nur das Anbieten von Training und Wettkampf, könnte ich mir auch vorstellen, sowas wie, das ist ein doofes Wort, weil es nicht passt auf das Niveau, aber sowas wie ein Ernährungsplan für Trainingstage, bedeutet, ich versuche gar nicht sein ganzes Leben zu verändern und das der Familie, sondern ich sage denen am Anfang nur, und zwar allen Kindern, hey, beim Training, da schwitzt man, beim Training muss man seine Muskulatur benutzen die ganze Zeit und damit am nächsten Tag die Beine nicht so schwer sind, ich am nächsten Tag genauso rennen kann und vielleicht sogar der Trainingseffekt größer wird, heißt, wenn ich gerannt bin und damit ich nächstes Mal schneller bin, muss ich meinen Körper wieder auffüllen und dann sind wir so 1% besser und den fülle ich nach dem Training am besten auf mit. Und dann so eine grundlegende Info nach einem Training bei uns, ist es immer gut, wenn ihr esst Reis und Putenfleisch, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch kein Ernährungsberater und möchte das auch nicht sein, aber eine gesündere Alternative als das, was er sonst macht, vielleicht eben, keine Ahnung, zum Döner zu gehen, Niklas Süle-Style. Also das ist ja ein anderes Beispiel auch, du bist also auf dem Leistungsniveau und jemand verdient seinen Unterhalt damit und nicht schlecht und der schafft es ja auch nicht, sein Gewicht in den Griff zu bekommen, offensichtlich. Und jetzt hast du ein Kind vor dir und dem das so einfach wie möglich zu machen und so eine klare Empfehlung plus den Mehrwert, dass die Kinder nach Hause gehen und sagen, ey Mama, Papa, ich will jetzt ab sofort nach dem Training halt Reis und Putenfleisch essen, weil das ist das Beste. Und wenn das dann die Mama mit Vorlauf weiß und immer Dienstag und Donnerstag ist es so, finde ich das irgendwie einen coolen ersten Schritt, um den Sport und diese Leistung zu verknüpfen, auch mit anderen Bereichen des Lebens. Also mein Training endet quasi nicht nach den 90 Minuten, sondern nach dem Abendessen. Bis dahin bin ich im Training. Bis dahin bin ich Sportler an diesem Tag. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein positives Image dann mitgibt, und ich sie dadurch langsam reinbekomme. Wettkampf ist ja noch zentraler eigentlich. Also, was esse ich vor dem Spiel? So, hey, wir haben ein Spiel, da muss jeder sein Bestes geben. Und besonders gut kann man dann halt seinen Körper benutzen, wenn man vor dem Spiel, und Kinder sind ja teilweise rigoros, den kannst du ja auch sagen, 90 Minuten vor dem Spiel, da sollt ihr das und das essen. Und ja, ich glaube, sie damit auseinandersetzen zu lassen, wie fühlt sich das an? Wie ist es? Wie fühlt ihr euch heute? Habt ihr Hunger? Habt ihr keinen Hunger? Habt ihr das Gefühl, ihr konntet rennen und sich da so eine positive Entwicklung draus ergibt in der Mannschaft, dass halt zwei oder drei Kinder, von denen die sowieso immer rennen, sagen, ja, es ist mir heute viel leichter gefallen, auch die anderen mitreißen können in dieses Thema.
Ist aber, so wie du sagst, also wenn ich mich über mein Ehrenamt sozusagen hinaus
würde dazu verpflichtet fühle. Würde ich niemals erwarten oder verlangen von dem Trainer, der das in seiner Freizeit macht, jetzt noch Ernährungspläne zu schreiben.
Ich hoffe, wir konnten weiterhelfen. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Idee, wie du als Hörer oder Hörerin damit umgegangen bist. Schick's uns gerne. Wenn auch sonst irgendwelche Fragen zu genau solchen Themen kommen, gerne uns zuschicken, entweder per WhatsApp, per Sprachnachricht oder auch per Mail, so wie es jetzt der Jörn gemacht hat. Genau, dann hätte ich gesagt, Sakko, mach mal einen Deckel drauf. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema. Kommentieren nicht vergessen, bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.